Nach dem biodynamischen Einstieg mit Peter Heimlich, aka dem Heimlichwirt, gehen wir heute einen Schritt tiefer in die Materie. Wie bedeutend sind die Präparate im Weingarten und die Konstellationen von Sonne, Mond und Sterne wirklich? Oder geht es vielleicht doch viel mehr um etwas anderes in der Biodynamie? Heute zu Gast eine wahre Ikone und ein wirklicher Experte unter den biologischen und biodynamischen Winzern. Begrüßt bitte mit mir Niki Moser von der Vitikultur Moser. Bist du bereit für den Probeschluck? Ja, willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich euch wieder begrüßen darf mit einem Probeschluck. Und heute zu Gast habe ich den Niki Moser. Ich bin schon sehr gespannt. Wir haben uns ja schon des Öfteren jetzt kennengelernt. Ich habe schon einige Weine probieren dürfen und heute darf ich dich endlich einladen in den Podcast. War eine sehr spontane Geschichte, was wir ausgemacht haben, aber deswegen freut es mich umso mehr. Also herzlich willkommen.
Ja, danke schon vielmals. Ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf bei cool. Dir im Studio.
Sehr, sehr cool. Mhm. Die erste Frage, die was mich eigentlich auch schon sehr interessiert, es gibt ja, also ich habe euch vorher unter dem Namen Weingut Sepp Moser gekannt. Es hat ja da jetzt die Namensänderung gegeben für die jungen Sommeliers, die das vielleicht noch nicht gewusst haben, das Weingut heißt jetzt Vitikultur Moser, oder?
Genau.
Genau. Mhm. Was war da die Idee dahinter zu dem Namen?
Wir wollten einfach ein wenig ein Facelift machen, ja. Weg von diesem Chateau-like Outfit unserer Flaschen und so weiter. Wir haben natürlich einen sehr traditionellen Stil für den meisten unserer Weine. Trotzdem glaube ich, der Stil ist gewissermaßen auch modern. Ne? Mhm. Also wir wollten einfach unser Outfit ein bisschen ausräumen und klarer gestalten. Auch wegkommen von Vornamen. Meine Tochter, die Kathi und ihr Mann, die sind jetzt schon seit ein paar Jahren fix im Betrieb. Ja. Die Mariana ist auch eine Tochter von mir und der Markus, sie sind jetzt fix mit dabei. Also wir wollten es nicht mehr an Vornamen festmachen, sondern einfach den Namen Moser, den wir natürlich mit Stolz weitertragen möchten, aber kombinieren mit was anderem. Und Vitikultur ist einfach ein unheimlich schönes Wort und es ist einfach der Fokus auf das, was es ist, cool. Weinbau.
Cool, ja. Mhm. Es ist ja auch die ganze Familie auch mit dabei, also wieso nicht auch die ganze Familie sozusagen damit nennen, finde ich sehr, sehr cool. Ich habe ja eure Weine doch jetzt ja schon seit einigen von Jahren irgendwie probiert und kennenlernen dürfen. Ich glaube, das erste Mal, wir haben vorher schon kurz gesprochen, im Reiter Supreme Hotel im Südburgenland, finde ich ganz spannend. Da habe ich aber gar nicht so viel probieren können. Da sind die Weine für mich nur so ein bisschen unter meinem Radar. Ich war nur wirklich sehr, sehr junger Sommelier. Habe vielleicht auch viele Weine noch nicht so verstanden, war eher, sage ich es mal, bei einfachen Weinen eher dabei. Aber jetzt, je mehr ich in der Materie Wein eigentlich bin, Jahr für Jahr, finde ich das einfach spannend, wie elegant, frisch teilweise auch und dann aber wieder komplex manche Weine sein können. Und jetzt hat mich doch schon seit einiger Zeit die Weine wirklich begeistert. Durchaus auch bei dem letzten Jahr, da haben wir beim Demeter-Vortrag für Sommeliers bei eurem Weingut sehr, sehr tolle Schulung machen dürfen und das hat mich jetzt da zu diesem Podcast, zu der Episode bewegt. Finde ich nämlich ein sehr spannendes Thema, die Biodynamie.
Das freut mich sehr.
Ja. Ich meine, wir haben ja schon einmal kurz gesprochen mit dem Peter Heimlich, der Heimlichwirt, über das Thema Biodynamie. Das war aber ehrlich gesagt eher so ein Einsteigerfolge, Einsteiger-Episode. Was heißt denn das jetzt mal überhaupt? Was gibt's da für Unterschiede zur der biologischen Bewirtschaftung oder zur konventionellen Bewirtschaftung? Das war eigentlich eher so mal der Einstieg. Das hat eigentlich schon sehr, sehr viele interessiert von den Zuhörern. Was mich heute speziell interessiert, ist dieses Wie und Wieso vor allem. Ich glaube, da bist du ein sehr, sehr guter Ansprechpartner in der Region, weil ihr ja doch schon sehr, sehr viel Erfahrung mit dem Thema habt. Und ja, also soll es heute eher so ein bisschen um eure, deine Ansichten gehen zu dem Thema und da freue ich mich schon sehr. Aber jetzt darf ich einmal den Probeschluck sozusagen, den ersten. Wir haben ja von gestern noch vom Florian Ehn einen Wein noch von gestern zum Probieren.
Der riecht schon einmal super.
Genau, also wer die Folge noch nicht gehört hat, ein Petnat, der Grundwein in der Amphore, zum Thema Amphorenweine, könnt ihr gerne noch reinhören.
Der schmeckt gut. Und das ist also ein Sprudel ganz nach meinem Geschmack, weil er auf der einen Seite straff ist, auf der anderen Seite also nicht zu fordernd, also da zieht seine Semmert nicht ein, wie man so schön sagt. Ja. Staubtrocken, meines Erachtens. Ja. Und er hat etwas, was ich unheimlich schätze, nicht nur an Sprudelweinen, sondern an vielen Weinen, die, sagen wir, minimalistisch vinifiziert worden sind, nämlich diese Meeresbrise.
Ja.
Also das, ich finde den super gut.
Cool. Was mir da jetzt schon sehr begeistert ist, du hast eine Sekunde probiert und du kannst schon ein sehr cooles, gutes Urteil über den Wein. Würdest du auch sagen, dass das wichtig ist für dich, dass du, wenn du einen Wein probierst, dass der dich doch von Anfang an so ein bisschen abholt?
Ja, ich glaube, ein guter Wein ist immer ein guter Wein in jeder Phase. Aber es hat natürlich nicht jeder die Erfahrung mit Weinen, die jetzt vielleicht noch nicht ganz fertig sind, noch nicht ganz am Punkt sind, umzugehen oder das einzuschätzen. Wenn man jetzt zum Beispiel im Keller während der Gärung oder kurz danach einen Wein hat, der extrem reduktiv ist oder so. Ich glaube, dass man als erfahrener Winzer, erfahrene Winzerin da durchaus einschätzen kann, wie das Potenzial ist. Ich glaube, dass eine gewisse Reduktivität vielleicht sogar in der Entstehungsphase dazugehört. Leute, die das vielleicht noch nicht so kennengelernt haben, die können das noch nicht so einschätzen und die würden das eher sagen, das ist jetzt nicht mein Ding, der stinkt oder was ich, aber so ein gewisses Stinkerl gehört manchmal dazu.
Man verändert sicher die Komplexität.
Früher, die alten Weinbauern haben gesagt, ein guter Wein muss einmal einen Böchser gehabt haben.
Ne? Ja.
Ja, sicher. Das ist vielleicht ein bisschen zu extrem ausgedrückt, aber so eine kleine reduktive Note passt schon. Also ich glaube, man muss halt wirklich die Weine, guter Wein, was ist schon guter Wein? Naja, das ist natürlich ein weit gefasster Begriff, aber Weine, vielschichtige Weine, sagen wir so, die müssen verschiedene Phasen durchgemacht haben. Auch ein alter Winzerspruch, die Weine müssen durch die Jahrgänge gegangen sein, durch die Jahreszeiten, durch die Jahreszeiten gegangen sein. Das heißt, die haben die Möglichkeit, sich im Winter zu stabilisieren, was den Weinstein anlangt. Die haben im Sommer, wenn der Keller wärmer wird, die Möglichkeit, die Proteine auszufällen und so einfach ihre Stabilität zu kriegen, um dann möglichst ohne oder mit so wenig wie möglich Manipulation in die Flasche gefüllt zu werden. Und so kann man Weine machen, meines Erachtens, die ihre Balance für sich finden, ohne dass man jetzt, keine Ahnung, Säurekorrekturen oder sonst irgendwas machen, Restzuckerverleihung und alle diese Dinge. Ich glaube, das ist einfach nicht notwendig. Ja? Aber natürlich sind das auch dann im Endeffekt Weine, die einerseits dann in der Jugendphase manchmal so ihre Phasen durchmachen, wie man das besprochen haben. Aber dann im Endeffekt, wenn sie dann ihre Balance gefunden haben, diese Balance und auch eine Beständigkeit über lange Zeit behalten. Das ist die interessante Geschichte. Nach dem Motto, gut Ding braucht Weile.
Ja, ja. Absolut. Ich bin da absolut bei dir. Wein ist auch ein Thema, was auch in der Flasche immer lebt, was sich auch immer verändern kann. Du hast jetzt die jugendliche Phase angesprochen. Ich bin auch immer ein großer Freund davon, ja, dass auch nicht der Wein jeden Tag gleich ist, sie immer verändert. Finde ich, gebe ich dir absolut recht bei dem Thema, ja, muss ich schon sagen. Beim Thema biodynamische Weine, was mich jetzt total interessiert, wie lange ist denn oder seid ihr denn oder arbeitet ihr dann biodynamisch oder macht ihr das schon ewig?
Ich habe gemeinsam mit meiner Frau, mit der Andrea, die Entscheidung getroffen, dass wir biodynamisch arbeiten wollen, Ende der 90er Jahre.
Wahnsinn.
Aber wir haben halt einen 50 Hektar Betrieb und wir haben uns nicht getraut, ins kalte Wasser zu springen. Und ich wollte auch nie mit so einem fixen Berater arbeiten. Weiterbildung ist total wichtig, aber auf der einen Seite wollte ich auch niemanden haben, der mir da ständig über die Schulter schaut, sondern so quasi Learning by Doing. Und so haben wir das auch gemacht. Ich habe den Betrieb 2000 übernommen von meinem Vater. Und wir haben dann gleich ab diesem Jahr 2000 2,5 Hektar umgestellt auf biodynamisch von unseren 50 Hektar und haben das dann von Jahr zu Jahr ausgedehnt und haben dann 2005 17 Hektar biodynamisch und den Rest noch konventionell bewirtschaftet. Und 2005 war durchaus ein anspruchsvolles Jahr und das haben wir ganz gut über die Runden gebracht und haben gesagt, so, hopp oder top, jetzt geben wir Gas. Und wir haben im Herbst 2005 dann den Demeter-Vertrag unterschrieben. Also wir sind jetzt 18 Jahre Demeter-Mitglied. Ja. Der erste Demeter-zertifizierte Jahrgang war 2009
bei uns. Ja. Okay, sehr cool. Ja, also ich finde das Thema sehr spannend. Wir haben ja beim Demeter-Vortrag auch schon sehr viel gehört, aber auch, wie gesagt, schon sehr viel bei eurem Weingut gesehen. Ich frage jetzt da trotzdem nochmal alles für die Leute da draußen. Du hast ja schon gesagt, ihr habt euch da schrittweise an das Thema rangewagt. Hat man da einen Unterschied wirklich auch von diesen einzelnen Weingärten oder Rebzeilen gesehen oder mitbekommen in Bezug auf Ertrag, wie die Rebe generell ausschaut oder das Arbeiten im Weingarten? Natürlich hat sich total verändert wahrscheinlich. Aber hat man so auch was gemerkt von der Rebe an sich und von den Trauben?
Ich muss dazu sagen, dass wir extrem dilettantisch begonnen haben. Und rückblickend war das also wirklich lustig eigentlich. Ne? Okay. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Ne? Ja, und ich glaube, wir haben am Anfang extrem viel falsch gemacht. Ja. Aber das gehört ja irgendwie auch dazu. Ne? Und solange man nicht komplett auf die Schnauze fällt, ist das ja okay.
Werbung. Das erste Probeschluck Event und du bist mit dabei beim ersten Probeschluck Live-Podcast. Am 11. Mai im neuen Probeschluck-Studio in Mank in Niederösterreich bekommst du das volle Programm zum Thema Wasser und Wein. Sprudel von Andreas und Martina Schachenhuber, hochkarätige Weine vom Weingut Kolwenz, Wasser von Sommelier Michael Obermüller, Special Buffet gekocht von mir und nicht zu vergessen, wir haben zwei außergewöhnliche Gäste, Andi Kolwenz höchstpersönlich und Sommelier Michael Obermüller. Du kannst natürlich mitverkosten und dich beriesen lassen, während wir oberschlau ins Mikro sprechen. Und das Ganze um unschlagbare 15 Euronen. Ja, richtig gehört. Aber seid schnell, denn es gibt nur exklusive 20 Plätze. Sichert euch euer Ticket auf probeschluck.com/shop. Der Link wie immer in den Shownotes. Ich wiederhole, sichert euch euer Ticket auf probeschluck.com/shop.
Dann in den ersten Jahren, wenn ich ehrlich bin, war das total für mich schwer nachzuvollziehen, ob sich da überhaupt eine Änderung im Wein, in den Weingärten und dann im Wein tut. Also als wir dann begonnen haben, ein bisschen professioneller zu arbeiten, wo wir dann mehr Austausch mit anderen biodynamisch arbeitenden Winzern und Winzerinnen gehabt haben, ist das, hat man dann schon eine Veränderung im Boden und auch im Habitus der Rebe feststellen können und dann im Endeffekt auch in den Weinen. Aber das Problematische ist dabei, dass man, das ist jetzt nicht so von einem Jahr auf das andere so zu erwarten, sondern das ist ein bisschen so, wenn man vor allem umstellt von konventionell direkt auf biodynamisch, wie wir das gemacht haben. Ne? Mein Vater hat auch noch Herbizid verwendet. Ne? Also die Böden wieder in Schuss zu bringen und so, das dauert seine Zeit. Und am Anfang wissen die Reben praktisch nicht so richtig, wie ihnen geschieht. Das heißt, das ist vielleicht sogar rückwirkend betrachtet und selbstkritisch betrachtet, so, dass man in den ersten Jahren etwas, vielleicht sogar an Balance in den Reben und in den Weinen im Endeffekt verliert, die dann aber wieder aufgebaut werden kann, sozusagen. Mhm. Es ist ein bisschen so, wie wenn man dem Junkie seine Spritze wegnimmt von einem Tag auf den anderen. Also der kennt sich dann auch nicht aus. Das sind einmal Entzugserscheinungen. Ja. Und das ist natürlich bei Böden, die jetzt nicht gerade pfleglich behandelt worden sind, auch so. Ne? Ich glaube, dass mein Vater im Großen und Ganzen auch ganz, ganz gut umgegangen ist mit den Böden. Ne? Also er war durchaus sehr, sehr qualitätsorientiert und so. Mhm. Aber natürlich sind da manche Dinge, die mir nicht behagt haben und die mir umgestellt haben. Und so richtig, also der Wendepunkt, würde ich sagen, war nach 4, 5, 6 Jahren oder so, wo man gesehen hat, okay, die Weine gewinnen dann wieder an Eleganz, an Balance. Mhm. Man muss auch damit umgehen lernen. Also das ist ja, das zieht sich durch wie ein roter Faden vom Weingarten, von den Böden bis hin zur Selektion des Traubengutes und dann auch dementsprechend damit umzugehen im Weinkeller, die spontane Vergärung. Man muss also ohne Enzyme zu arbeiten, alle diese Dinge, die ja bei Demeter mitschwingen, mhm. und so gehört sich's auch meines Erachtens, aber damit, das muss man alles lernen. Mhm. Und wer ehrlich ist unter den biodynamischen Weinbauern, Weinbäuerinnen, die sagen das alle. Also man muss das wirklich, da kann man noch so gute Berater haben und so weiter. Die helfen natürlich, aber im Prinzip muss man seinen eigenen Weg finden und all along die Balance finden. Und ich bin der Meinung, und das wird uns auch Gott sei Dank von vielen Leuten konstatiert, dass wir heute eine Balance in den Weinen im Endeffekt haben, wie wir sie noch nie vorher gehabt haben.
Wie du sagst, ich glaube, es geht da ja auch um das langfristige Gesundheit und die langfristige Balance, wie du gesagt hast. Ich habe den Vergleich sehr cool gefunden, sehr spannend mit dem Junkie, der Spritzer. Ja, also es trifft sehr, sehr gut. Mhm. Wollen wir vielleicht, bevor dass wir mit der ersten oder mit dem nächsten Thema anfangen, vielleicht schon mal den ersten Wein probieren?
Ja,
oder
erst, sehr gerne. Genau. Mhm. Darf ich ihn dir einschenken?
Ja, gerne,
bitte. Okay. Man merkt gleich, was es ist. Ja? Weil, ich habe ihn gerade im Auto gehabt. Und das ist unser Sekt, Blanc de Blanc. Mhm. Das ist okay. Immer bei uns ein Jahrgangssekt. Mhm. Das ist Jahrgang 20, aus Chardonnay gemacht. Und ja, wie soll man sagen, ein sehr traditioneller Schaumwein.
Zum Wohl. Sehr zum Wohl.
Und der war knappe 3 Jahre lang auf der Hefe.
Okay.
Hat ein paar Besonderheiten, nämlich wir haben als Dosage für die Flaschengärung keinen Zucker verwendet, als Likör sozusagen, sondern Auslesemost.
Ah.
Wir wollten halt was machen, was zur Gänze aus unserer Produktion ist. Ne? Also nicht irgendwas zusetzen, was jetzt irgendwo aus dem Backerl ist, sondern ja. Und deswegen haben wir für diesen Wein extra eine Auslese gemacht, die nicht vergoren wurde, sondern als Most filtriert und abgefüllt worden ist in Literflaschen. Und mit diesen Literflaschen haben wir dann die Dosage gemacht. Das war ein bisschen ein Aufwand, aber ganz eine spannende Geschichte.
Cool.
Auch eine Besonderheit ist, dass der Basiswein einen Säureabbau gemacht hat. Ich bin ein Fan von dieser Art der Schaumweinproduktion, weil obwohl der jetzt keine Dosage bekommen hat, also staubtrocken ist er überhaupt nicht spitz in der Säure. Also ich mag generell auch bei unseren Stillweinen diese Cremigkeit. Das steuert sehr zur Balance, finde ich, bei. Und das Dritte ist, dass er extrem niedrig ist im Schwefel. Also sowas hat vielleicht 20 Milligramm Gesamtschwefel oder so.
Sehr cool.
Ja,
also schmeckt mir schon sehr, muss ich sagen. Aber ich finde, es unterstreicht auch sehr, sehr gut das Thema, um was es ja auch wieder geht, von der Biodynamie, auch um diesen Kreislauf, wie du sagst, dass ihr von der Dosage und vom Likör auch den eigenen Moster nochmal von der Auslese verwendet, anstatt des Zuckers, unterstreicht ja auch wieder das Thema, Würdest du sagen, ist das auch so der größte Punkt in der Biodynamie, dieser Kreislauf in der Wirtschaft, also wirklich in der Weinwirtschaft, sozusagen die Tiere, dafür der Dünger und dann wieder, also ist das so der Hauptpunkt?
Das wäre Idealzustand eines biodynamischen Hofes.
Ja.
Aber natürlich in den letzten 50, 60, 70 Jahren hat sich die Landwirtschaft generell sehr spezialisiert. Mhm. Und die Dauerkulturbetriebe wie Weinbaubetriebe sind halt nur mehr Weinbaubetriebe geworden. Mhm. Das war auch bei uns so. Also die Herausforderung ist da, wie kann man damit umgehen? Wir wollen natürlich auch ganz gerne das tierische Element bei unserem Betrieb fördern, aber es gibt ja gar keinen Platz mehr, ne? In Ortschaften wie bei uns in Rohrendorf, es gibt keine Wiesen mehr, es gibt keine Stallungen mehr. Wir haben das Glück, dass wir schon noch einen Stall haben. Also wir haben im kleinen Rahmen wieder mit Tieren begonnen. Wir haben jetzt ganze 17 Schafe. Wir haben, also meine Tochter hat 2 Norica-Pferde, die auch ein bisschen trainiert worden sind, um die Weingärten zu pflügen. Man muss ganz ehrlich sagen, das ist fällt in die Kategorie Hobby.
Ja.
Aber das ist schon ein kleiner Impuls in diese Richtung.
Mhm.
Aber abgesehen davon spielen wir uns auch mit dem Gedanken, zum Beispiel wieder Hühner auf den Hof zu bringen, haben wir zwischenzeitlich einmal gehabt, bis sie der Fuchs alle weggeräumt hat. Mhm. Ja, aber wir wollen das wieder starten und Step by Step sozusagen dieses tierische Element jetzt nicht im großen Rahmen, aber doch als Impulsgeber wieder auf den Hof zu bringen. Das ist uns total wichtig. Abgesehen davon ist ja die Biodiversität, die Diversität am Hof, jetzt nicht nur das Tierische, sondern auch die pflanzliche Vielfalt. Ne? Ich glaube, dass es total wichtig ist, von der Monokultur wegzukommen und mehr anderes zuzulassen, wie das auch noch vor ein paar Jahrzehnten teilweise viel besser war. Ne? Mhm. Bei uns waren Nussbäume und Pfirsich und Marille und was Gott was alles drunter gesetzt, immer in den Weingarten, teilweise direkt in den Weingarten rein.
Mhm.
Damals ist noch nicht alles platt gemacht worden, diese Kommassierungen und so weiter, die dann in den letzten Jahrzehnten so stattgefunden haben, teilweise wirklich alles abrasiert worden ist. Bei uns in der Gegend war das Gott sei Dank nicht so dramatisch. Wir haben noch sehr viele Böschungen und sehr viele Wildpflanzen. Aber unsere Intention ist also, diese Dinge wieder zu unterstützen und zu pflegen und auszuweiten.
Mhm.
Also das ist fast ein bisschen mein Hobby, das geworden, was mich richtig gepackt hat.
Ja. Mhm. Oder wenn man jetzt auch an Bienen denkt im Weingarten, also mit dem Honig, gibt ja auch einige Weingüter, die auch ein bisschen Honig, da hat jeder auch, nach meinem Gefühl, so ein bisschen jeder seinen eigenen Weg, was auch zur Region dann wiederum verschieden passt. Aber wo ich zum Beispiel auch bei euch war, auch schon das Gefühl gehabt, dass das alles so doch schon ein bisschen so ein Teilkreislauf ist. Ihr sammelt ja auch Regenwasser, was ihr dann wieder verwendet. Also ich glaube, diese Idee hinter dem, den finde ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut. Also so nach meiner Idee oder wie ich das so als Sommelier auffasse, wäre spannend, was du zu dem sagst oder wie du das siehst. Ist so die Biodynamie außerhalb jetzt von diesem Kreislauf für mich irgendwie zwei Richtungen. Einerseits hat man, wenn man es zum Beispiel beim Demeter spricht, doch schon sehr viele Punkte, auf die man, ja, ich würde nicht sagen verzichtet, aber doch beim Thema Schwefel, beim Thema Kupfer, Hefe, wo man doch mit einer kleineren Palette sozusagen arbeitet, was ja das schon mal schwierig macht. Auf der anderen Seite gibt es dann doch Sachen wie zum Beispiel, wo man Hornmist eben zum Beispiel für den Dünger verwendet, Idees, also eher auch kosmische Ideologien. Würdest du das genauso so sehen, dass auch mit dem Kreislauf, dass das so die drei Hauptschwerpunkte sind, was das jetzt im Vergleich zum konventionellen oder biologischen Bewirtschaftung, dass das so die Hauptunterschiede sind?
Ich glaube, dass es, wie du sagst, drei verschiedene Eckpfeiler gibt.
Ja.
Das eine ist, dass man mal von vornherein ein guter Weinbauer sein
muss. Ja.
Also man muss sein Handwerk verstehen.
Ja. Ja.
Und wir sind jetzt in der Phase, nicht mehr in den 70er, 80er Jahren, wo die großen Idealisten, Quereinsteiger gekommen sind und gesagt, wir machen jetzt biologischen Wein. Mhm. Und haben eigentlich oft keine oder nicht allzu viel Ahnung gehabt von Wein machen und dann gesagt, ja, wir machen das möglichst ohne Zusatzstoffe und super biologisch und alles. Aber dadurch, dass die keine Ahnung gehabt haben von Wein, ist das oft nicht so gut gewesen. Und deswegen hat der biologische Wein auch über lange Phasen kein so gutes Image gehabt. Ne? Mhm. Und dann, also diese Biodiversität ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Ja.
Vielleicht sogar wichtiger als die Präparate und alles, was jetzt die Biodynamik so ausmacht, was die Leute halt so kennen unter Biodynamik. Ne? Mhm. Aber diese Vielfalt weg von der Monokultur, also das ist für mich einer der allerwesentlichsten Punkte. Und die Präparate, Hornmist, Hornkiesel, diese Tees oder, weil du gesagt hast, nach Konstellationen arbeiten und solche Sachen, die sind für mich also das Punkterl auf dem I.
Ja.
Ich glaube, das sind so kleine feinstoffliche Impulse, die vielleicht gar nicht so leicht, auch für uns nach wie vor nicht so leicht zu verstehen sind. Ne? Mhm. Wichtig ist, dass man mit dem Bewusstsein arbeitet, dass also nicht nur das Materielle in unserer Welt wirkt, wie das heutzutage in der Landwirtschaft so üblich ist, sondern feinstoffliche Impulse, Impulsgeber sozusagen für Boden, für die Pflanze, genauso gut wirken können. Und vielleicht das letzte Äußerl bilden, um eine gute Balance, um ein gutes Produkt zu machen. Es geht ja nicht nur um den Wein, sondern um viele andere Produkte genauso.
Absolut. Genau.
Aber wie gesagt, was ist schon gut, ne? Aber das ist immer sehr subjektiv. Aber ein harmonisches Produkt, das auch gut tut, zu machen. Ne?
Mhm.
Ja, also das sind für mich die drei wichtigen Eckpfeiler.
Ja. Du hast schon gesagt, also dieses Pünktchen auf dem I, das finde ich teilweise auch ein wenig schade, wie doch viele Kollegen in der Branche das so ein bisschen auch mit dem biodynamischen in eine Richtung geben. Dass, du hast es beim Demeter bei der Einleitung ganz gut gesagt, das habe ich sehr treffend gefunden, dass es eben nicht so ist, ja, dass die biodynamischen Weingüter, dass es genau nur um das geht, dass beim Vollmond dann alle dann um Kreis irgendwie beim Lagerfeuer dann tanzen, sondern dass es da um ganz andere Dinge geht. Du hast gesagt, Biodiversität. Was mich interessiert wird, Thema Biodiversität, geht es da in erster Linie von der Ansicht her eher um das Thema Nachhaltigkeit, ja, im Thema von, okay, so, nur so kann es funktionieren, oder ist die Idee schon dahinter, oder auch Kombination kann ja auch sein, so kann ich für mich den besten Wein machen mit der Biodiversität, so fühlt sich die Rebe zum Beispiel am wohlsten. Kann man das so sagen, entweder das, oder es ist eine Kombination?
Es ist eine Kombination, ja, auf jeden Fall. Also das war mein ursprünglicher Gedanke, also schon, wie ich mit meinem Vater in den 90er Jahren gearbeitet habe. Ich wollte eigentlich immer biologisch arbeiten. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat mich der Affe gebissen. Das war vordergründig eigentlich der Umweltschutzgedanke.
Ja.
Mhm. Ja, möglichst wenig Dreck zu hinterlassen. Das war mir wichtig. Und dann bin ich halt irgendwie mit den verrückten Biodynamikern in Kontakt gekommen und rein aus dem Bauchgefühl heraus und auch mit dem, was die dann im Endeffekt in der Flasche gehabt haben, aber auch was die vorzuweisen gehabt haben im Weingarten. Das hat uns irgendwie gefangen genommen und gesagt, das machen wir. Also der Umweltschutzgedanke ist natürlich ein wichtiger Gedanke. Für mich ist total wichtig, hochwertige individuelle Weine zu machen. Mhm. Weine zu machen, die nicht so schmecken wie alle anderen auch. Jeder spricht beim Wein von Terroir. Und ich glaube, das ist das meistmissbrauchte Wort in der Weinwelt. Terroir gibt's meines Erachtens nicht, also nur dann, wenn man mit lebendigen Böden arbeitet und wenn man dann das, was man an hochwertigen Trauben in den Keller bringt, nicht mit Make-up überdeckt. Weil diese Dinge, die man granuliert aus dem Backerl zusetzen kann, in Form von Schönungen, Schwefel, was weiß ich, alle diese Dinge, die man heutzutage in der modernen Önologie verwenden kann, maskieren die Weine, also den ursprünglichen Charakter des Weines. Das ist Gott sei Dank nicht nur meine Einstellung. Und es gibt sowas wie Terroir, ohne Zweifel. Ne? Mhm. Aber ich glaube, der richtige Weg wäre, so wenig wie möglich zu manipulieren.
Ja.
Und die Biodynamik ist ein Weg, mit allen Nebeneffekten oder Nebenbaustellen, sagen wir so, wie die Biodiversität, Permakultur, alle diese Dinge, die diese Richtung unterstützt, aber nicht in eine Richtung drängt, sozusagen. Das ist das Interessante dran. Mhm. Also einfach, manche Leute sagen, wir arbeiten mit der Natur. Naja, das stimmt nur bis zu gewissem Maße. Es ist Kultur, es ist Vitikultur. Ne? Mhm. Es ist halt einmal menschengemacht. Ne? Was wir tun können, ist, die natürlichen Prozesse so gut wie möglich zu unterstützen. Und zum Beispiel die biodynamischen Präparate sind etwas, was eine Balance unterstützen kann. Mhm. Für den Boden und für die Pflanzen. Mhm. Eigentlich. Deswegen habe ich ja gesagt, das ist das Tupferl auf mich, weil du musst von vornherein also deine Arbeiten richtig machen. Und dann also diese letzte Balance, glaube ich, kann man mit den biodynamischen Präparaten, wenn man die richtige Arbeit macht, noch verbessern.
Mhm. Was mich interessieren würde, der Peter hat das letzte Mal auch sehr, sehr, sehr cool den Einwand gegeben, weil du das jetzt auch nochmal betont hast, dass im Vergleich ja zu anderen Ideen, dass sie die biologische Bewirtschaftung auch eher darauf abzielt, den Boden oder die Rebe darauf mit Impulsen, wie du auch gesagt hast, eben zu unterstützen und nicht, wenn was ist, ja, wenn zum Beispiel eine Krankheit oder irgendwas da ist, dass man dann erst reagiert, ja, wenn es dann eh schon zu spät ist, wenn wir ehrlich sind, sondern dass man eben das Immunsystem, wenn man das so überhaupt sagen kann, aber sozusagen die pflanzliche Immunsystem stärkt, oder? Dass genau. Die auch selber fit ist,
genau.
Sozusagen, ohne da wirklich, wie du wieder gesagt hast, zu viel einschreiten zu müssen.
Es ist sicherlich der große Unterschied zwischen hochwertiger biologischer und biodynamischer Landwirtschaft und der modernen, sagen wir jetzt mal, industriellen Landwirtschaft. Mhm. Das sind zwei verschiedene Sichtweisen. Was heute üblich ist in der Landwirtschaft, ist Symptombekämpfung. Mhm. Da gibt's das Problem, da gibt's das Mittel dagegen, wir verwenden das Mittel, dann ist das Problem gelöst. Aber im Endeffekt sind es Symptome, die bekämpft werden. Wenn man nur Symptome bekämpft, dann tauchen woanders wieder andere Probleme auf.
Und irgendwann weiß man auch gar nicht mehr, wo ist das Ursprungsproblem dann im Endeffekt?
Es ist eine fehlende Balance
eigentlich. Ja.
Ja. Warum halt dann Schädlinge oder Pilzkrankheiten oder sonst irgendwas auftauchen. Der Ansatz von auch guter biologischer Landwirtschaft, aber vor allem biodynamischer Landwirtschaft, ist der, Gesundheit aufzubauen.
Mhm.
Und die biodynamischen Präparate unterstützen dabei.
Mhm.
Genau.
Was mich schon lange interessiert, du wirst wahrscheinlich auch Privatwein trinken, also jetzt nicht nur beruflich,
das
oder?
Das kannst du auch nicht mehr.
Was trinkst du da für Weine? Auf was schaust du speziell oder was trinkst du oder ihr persönlich? Was trinkt ihr gerne, wenn ihr zu Hause am Sonntagnachmittag oder Mittag oder keine Ahnung, am Abend Flasche Wein aufmacht? Was trinkst du da, Weine von Kollegen oder von euch selbst oder was trinkt ihr da?
Wir trinken gerne und oft Wein, aber Immer erst, wenn es finster wird.
Ah, ja, okay.
Also ich schaue auch, ich verkoste natürlich viel, auch ja. untertags und teilweise mit Kunden und so weiter, ja. aber dann trinke ich nie. Und auch wenn wir im Keller kosten, wird nie geschluckt, sondern immer nur gespuckt.
Ja.
Aber wir trinken praktisch täglich Wein.
Ja.
Und wir trinken allermeistens Weine von anderen. Mhm. Wir haben Gott sei Dank einen guten Fundus zu Hause an Weinen aus verschiedenen Ländern. Es sind hauptsächlich europäische Weine, die wir trinken, aber alles, was uns so anspringt sozusagen.
Ja, man muss ja immer den Gaumen offen halten, ja, für Neues, sage ich mal auch. Also was machen die Kollegen so und Kolleginnen, finde ich, ist ja auch immer wichtig. Aber sind das dann, gemeine Frage auch, dann eher biodynamische Weine oder sind das durch die Bank Weine, sage ich mal, die gut gemacht sind? Oder wie würdest du das, kann man das so definieren überhaupt, in was für Kategorie die Weine fallen? Oder?
Ich würde jetzt einmal schätzen, dass 95% der Weine, die wir zu Hause trinken, biologisch sind.
Ja.
Biologisch oder biodynamisch.
Ja.
Also ich bin halt jetzt prinzipiell nichts davon, die Dinge religiös zu sehen und so ein Dogma aufzustellen.
Ja.
Mir kommt jetzt nichts Konventionelles in die Kehle.
Aber gut, guter
aber,
Punkt.
Ja. Aber ich wage zu behaupten, dass gute biologische und biodynamische Weine schon in vielen Fällen für meinen persönlichen Geschmack und für das, was wir schätzen, die Nase vorn haben und diese Vielfalt einfach mehr gepachtet haben.
Mhm.
Nochmal, also das ist immer sehr subjektiv. Ich möchte
ja, na absolut. Also
kompromittieren, aber wir trinken halt zu Hause 95% biologische und biodynamische Weine, aber bei uns im Kühlschrank schaut es genauso aus.
Mhm.
Also das ist irgendwie, das gehört zu unserem Leben dazu, dass wir uns halt biologisch ernähren und das macht auch mehr Freude. Also es macht nicht nur ein besseres Gewissen, sondern es schmeckt auch in den meisten Fällen besser.
Ja, ja, es ist ja auch ein gewisser Lebensstil, wenn man das so sagen kann, und ja nicht nur jetzt das Weinmachen an sich, aber ich finde das der Punkt cool, das Thema, es ist jetzt keine Religion. Also es war schon jetzt eine eher gemeinere Frage, aber ich bin da absolut bei deiner Seite, dass das Ganze ein sehr subjektives Thema ist und dass da sowieso nie die richtige Lösung oder Meinung was gibt. Was ist ein guter Wein? Das ist auch immer die gute Frage.
Ja, ja.
Ne? Aber Thema Religion teilweise sehe ich schon, vor allem bei Kollegen von mir, Sommeliers, dass das Thema eher schon in eine Richtung Religion fast geht, ja, also zumindest von der Sommelier-Seite her. Ja, bist du jetzt so oder so eingestellt? Ich persönlich finde es immer ganz spannend, wenn man, ich bin auf allen Weinmessen unterwegs, ich spreche mit jedem Weingut, ich finde es wichtig, keine absoluten Aussagen einfach zu treffen, sondern einfach für sich den richtigen Weg zu finden. Aber ich finde, gebt ihr da recht, dass die Weine eines gemeinsam haben, dass sie mit viel Liebe und Handwerk gemacht werden und mit viel Zeit. Und das sind drei Punkte, die mir sehr wichtig sind. Und das wird wahrscheinlich auch der gemeinsame Nenner sein, was in der Richtung bei euch, was ihr schon durchaus alle gemeinsam habt.
Genau. Also was Religion anlangt, ich bin ein bekennender Agnostiker.
Ja.
Also für mich gibt es da keine fixe Richtung.
Ja.
Für mich ist auch der Rudolf Steiner jetzt kein Guru oder so,
ja.
Ne? Sondern das ist halt ein Mensch, der eine gute Basis gelegt hat, der sehr, sehr gute Impulse gelegt hat, auf die man aufbauen kann. Aber es heißt ja Biodynamik. Ne? Das ist alles dynamisch. Und ich halte überhaupt nichts davon, irgendwelche Bibelstunden zu halten, von landwirtschaftlichen Kurs zu lesen und so. Ich glaube, das ist gut, langsam in diese Dinge hineinzuwachsen. Und es ist sehr viel Interessantes, was man aber erst auch verstehen muss. Und für manche Leute mag das Richtige sein, sich miteinander da hinein zu lesen und zu arbeiten in diese Dinge. Aber ich sehe das eher pragmatisch. Ich glaube, wichtig ist das, was man tut oder eben was man nicht tut, Und es gibt verschiedene Zugänge. Es gibt genauso einen agrobiologischen Zugang, mehr oder weniger die Leute, die mit Rudolf Steiner und mit der Anthroposophie original null zu tun haben. Mhm. Das ist genauso zulässig, meines Erachtens, wie den anthroposophischen Zugang. Jeder muss das sein, muss. Jeder ja. kann so seinen ja. Weg finden.
Ja.
Genau.
Ja,
und ja, genau.
Ich finde mit mehr Zeit auch mhm. wieder im Glas, ich finde den total spannend, weil der echt komplex ist, der Schaumwein.
Mhm. Ja, ich bin ja generell kein Fan von so wahnsinnig aromatischen Dingen. Und dieser weinige Ton, also das finde ich, spricht auch mich an. Deswegen machen wir Weine, die so richtig weinig sind, die jetzt nicht vordergründig, keine Ahnung, irgendeine Frucht haben wie, keine Ahnung, Johannisbeer oder Brennnessel oder so, ja. sonstige Dinge vordergründig, sondern ich glaube, komplexe Weine sind auch nicht so leicht dingfest zu machen von der Aromatik her. Ich bin auch selber keiner, der mit Früchtchen oder irgendwelchen Kräutern oder so nicht so gern um sich schmeißt, weil ich finde, das ist auch extrem subjektiv. Ne?
Ja.
Das, was der eine als Litsche empfindet der andere als Brennnessel oder so. Und meistens ist es ja viel, viel komplexer als diese eine Aromatik, sondern das ist ja eine Vielfalt. Ne? Und interessante Weine und Lebensmittel generell geben ja jedes Mal, wenn man was davon in den Mund nimmt oder davon riecht, was Neues her. Mhm. Und das ist das Spannende dran.
Ich finde es, also endlich spricht es mal einer an, weil ich bin überhaupt kein Fan davon, wenn man jetzt dann einen Wein verkostet und man spricht dann eine Viertelstunde über die Frucht oder die Frucht oder das Gemüse rausschmecken. Mhm. Ich finde ganz andere Sachen viel wichtiger. Ja? Also ich finde zum Beispiel das Thema, also Säure, also diese ganzen Aspekte viel, viel wichtiger wie jetzt das Aroma oder das Aroma, wie du sagst, finde ich zum Beispiel eher, würde ich es zusammenpacken in helle Früchte, ich würde es eher jetzt nicht so einzeln alles aufzählen, da bin ich auch auf deiner Seite, absolut. Werbung! Hast du auch schon mal den Wein vor lauter Gläser nicht gesehen? Also mich stören Weinverkostungen mit 10 verschiedenen Weingläsern. Mit Gabriel-Glas ist das Geschichte. Das Gabriel-Glas ist das One-for-All-Glas, das für jeden Weinstil designt ist. Egal, ob du deinen Lieblingsrotwein genießt, einen frischen Weißwein verkostest oder am Montagabend ein Glas Champagner trinkst, das Gabriel-Glas ist dein perfekter Begleiter. Und das Beste daran, du brauchst keine Unmengen an verschiedenen Gläsern mehr in deinem Schrank. Also hol dir jetzt dein Gabriel-Glas mit Designerkarton im Probeschluck-Online-Shop und genieß Wein ohne Glaschaos. Psst, auch gut zu verschenken. Auch wenn es jetzt schon wieder wahrscheinlich eher früh ist, wir müssen aber schauen, dass wir, wenn du sagst, du möchtest drei Weine, gell?
Ja, okay.
Ja, dass wir vielleicht mit dem nächsten weitermachen.
Schaffen wir nicht. Ich schenke dir da ein. Ja. Ich habe mitgenommen den grünen Veltliner Schnabel. Das ist der 21er Jahrgang. Schnabel ist eine ganz spezielle Lage bei uns in Rohrendorf, also Kremstal. Mhm. Das ist eine südlich exponierte Kessellage. Und der Oberboden ist Löss und drunter ist der Konglomeratfelsen. Mhm. Weil die meisten von unseren grünen Veltliner wachsen auf reinem Löss. Wir haben ja bei uns eine ganz dicke Schicht an Löss. Und in einzelnen Lagen gibt es da diesen Konglomeratfelsen. Das ist also sehr kalkhaltiges Bindematerial mit Schotter durchmischt. Also da gibt es Kalk und Kiesel massiv. Und das ist ein Wein, der durchaus ein bisschen Power hat. Also das ist 13 Alkohol, ist staubtrocken. Und trotz seiner Cremigkeit hat er auch immer so diese Mineralität und ist immer, also jedes Jahr einer meiner Lieblinge, muss ich sagen, in unserem Sortiment. Mhm. Deswegen habe ich ihn mitgenommen.
Ich glaube, den habe ich tatsächlich noch nie wirklich probiert.
Es ist eine kleine Lage, der Schnabel ist insgesamt, ja, weiß nicht, so 3 Hektar groß oder so. Mhm. Wir haben 1,2 Hektar im Schnabel. Ist deswegen auch nicht so bekannt, aber das ist eine super Lage. Der Wein, also das ist ein eher, würde ich fast sagen, ein burgundischer Typ von Grüne Veltliner. Im großen Holzfass vergoren und ausgebaut. hat einige Zeit auf der Hefe verbracht, 3-4 Monate auf der Vollhefe, 6-7 Monate auf der Feinhefe und ist dann unfiltriert gefüllt worden. Ist aber nicht trüb, also er ist komplett blank, weil wir, bevor die Weine gefüllt werden, sie 2 bis 3 Mal ziehen, immer wieder zwischendurch absetzen lassen. Also im Endeffekt kommen die blank auf die Flasche.
Ja.
Also der hat auch, obwohl ich ihn jetzt am Nachmittag schon aufgemacht habe, am Anfang so ein bisschen was, weil wir vorher über Reduktivität gesprochen haben. Er hat schon sowas wie eine Reduktivität.
Aber ganz dezent.
Ganz dezent. Ich mag das persönlich eigentlich ganz gern, weil das dadurch dem Verkoster, dem Genießer, der Genießerin erlaubt, diese Entwicklung, dieser Entwicklung im Glas zu folgen. Mhm. Ja, also wenn sich der Wein halt öffnet mit ein bisschen Temperatur, mit ein bisschen Sauerstoff, also der gibt nicht alles gleich her.
Ja, ja. Ja, es soll ja auch so sein. Also wenn ihr eine Flasche Wein trinkt, zweit zu Hause, dann soll es ja auch eine kleine Reise sein vom ersten bis zum letzten Glas oder von zum letzten Schluck. Will ja auch nicht jedes Mal das Gleiche raus riechen und schmecken. Aber ich finde, wenn die Reduktivität so in dem Rahmen dezent eingespielt ist, finde ich es wahnsinnig attraktiv. Ich mag das überhaupt nicht, wenn das schon so ein wirkliches Stinkerl in der Nase ist. Aber so finde ich es echt sehr attraktiv im Glas.
Ich vergleiche immer ganz gern Wein auch mit Musik.
Okay.
Das ist finde ich ein super interessanter Vergleich, weil da gibt es so Dinge, die ich darf das jetzt vergleichen mit, nein, ich sage jetzt einmal die Populärmusik, die man oft auf den Mainstream-Sendern hört, so im Radio, ne?
Ja.
Das geht auf einmal rein, ne? Du kannst das sofort mitsingen sozusagen und du hast im schlimmsten Fall einen Ohrwurm dann davon, aber die richtig gute Musik. Und es ist auch wiederum die Frage, was ist gute Musik?
Ja.
Aber komplexe Musik, sagen wir so, die muss man mehrmals gehört haben, um sie zu mögen, glaube ich. Ja?
Ja.
Aber das sind dann oft die Dinge, die ewig bleiben. Ne? Also es gibt da so manche Musikdinge aus meiner Jugend, die habe ich schon, ich weiß nicht, 30.000 Mal gehört und die sind noch immer gut. Immer gut.
Ja. Ja. Ja, das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe auch Zeit gebraucht, unter anderem eure Weine, aber auch ganz viele andere Weine erst zu verstehen, ein paar Mal probieren müssen und jetzt dafür, wenn du das verstehst, erst umso besser dann verstehen kannst, als wenn du das gleich verstehen würdest. Also ich finde, ja,
echt. Das Problem ist, dass man nachher nichts mehr anders will. Ja,
ja.
Man will ganz, also
man will gefordert werden.
Uns geht so, also auch meine Frau, der Andrea und mir, uns geht so, wir wollen eigentlich nur mehr solche Weine trinken, die auch, sagen wir, langsame Weine, die sich auch ein bisschen entdecken lassen. Wir wollen keine so Weine, die einem so anspringen aus dem Glasl. Meistens sind das Weine, die dann alles auf einmal gleich hergeben, aber dann nachher halt ein bisschen uninteressanter sind.
Ja. Ja. Wir haben ja schon jetzt auch ein paar Mal das Thema Präparat angesprochen. Ist ja doch auch ein Thema, das I-Pünktchen hast du es genannt. Was geht's da hauptsächlich? Also ich kenne ja jetzt die zum Beispiel die Tee-Aufbereitungen oder die Hornmist, also vergraben.
Die zwei Hauptpräparate sind Hornmist und Hornkiesel.
Ja.
Das eine ist ein Bodenpräparat, das andere ist ein Pflanzenpräparat. Hornmist ist ein Impulsgeber für den Boden. Wir haben jetzt, also kommende Woche, geplant, die erste Hornmistspritzung zu machen. Und zwar ist das Kuhmist, der über den Winter im Horn vergraben, verkompostiert wird, im Frühjahr ausgegraben wird, dann meistens noch ein Jahr überlagert wird. Das kann man sich von der Substanz ungefähr so vorstellen, wenn das ausgegraben wird, das verkompostiert wirklich, obwohl es Wintertemperaturen sozusagen hat, das verkompostiert. Und wenn das gut gelungen ist, dann ist das, hat das eine Struktur und auch von der Optik her ist das ungefähr so wie Waldboden. Und es riecht auch so.
Ja.
Und bei einem Waldboden kann man sich auch vorstellen, das strotzt nur so vor Leben. Ne? In einer Handvoll Waldboden, genauso wie in einer Handvoll biodynamischen Hornmistpräparat, hat man mehr Bakterien und mehr Lebewesen, als es Menschenbevölkerung gibt auf der Erde. Ja. Also das ist so richtig vor Leben strotzend. Und das ist dann was, was man dynamisiert, das heißt in Wasser gerührt, auf den Boden ausbringt, und das ist Impulsgeber. Das ist kein Dünger, sondern das ist Impulsgeber, und das ist aber nicht kein leerer Wahn, sondern das ist ja auch mehrfach getestet, dass das gut gemacht, auch gut funktioniert, nämlich um das Bodenleben zu unterstützen, aufzubauen. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist Hornkiesel. Mit dem Hornkiesel versucht man eher Licht- und Wärmekräfte zu vermitteln, und zwar nicht den Boden, weil im Boden ist es finster. Da versucht man eher diese lebendigen, diese Aufbaukräfte zu mobilisieren. Aber diese Licht- und Wärmekräfte, die sind Reife und Aroma, was man im Endeffekt dann im Wein unterstützen kann, in den Trauben unterstützen kann. Mhm. Das wird auf die Pflanze ausgebracht. Heutzutage ist es so, dass wir kurz nach der Hornmist Gabe Hornkiesel auf die Reben spritzen, und zwar aufs Blatt. Einerseits, um der Rebe mehr Struktur zu geben. Was ich nicht gesagt habe, Hornkiesel besteht aus zerriebenem Bergkristall, der im Horn auch über den Sommer eingegraben wird. Mhm. Also diese Lichtkräfte vermittelt. Man kann sich vorstellen, das Kristall ist ja was Durchscheinendes, was Reflektierendes, was Funkelndes. Was sehr viel Struktur hat. Und diese Struktur versucht man auch den Pflanzen zu vermitteln. Also wenn man einen guten Job macht mit Hornkiesel, dann sieht man das aber auch. Das ist was man relativ schnell gut sehen kann. Diese strukturgebende Kraft, also gute biodynamische Reben sind aufrecht und straff wachsende Reben, ne? Die auch eine gute Abwehrkraft dann haben gegen Pilzkrankheiten und andere widrige Umstände. Mhm. Also auf der einen Seite strukturgebend, aber dann auch später verwendend im Herbst oder im Spätsommer, wenn es in Richtung Reife geht, ist das, was diese, wir sagen, astralen Kräfte vermitteln, nämlich auch diese feinen Geschmacks- und geruchlichen Komponenten in der Traube zu vermitteln. Auch der Pflanze zu sagen, okay, Struktur, das heißt Wachstum langsam einstellen, Konzentration auf die Frucht. Deswegen sind gute biodynamische Weine nie grüne Weine. Ja? Mhm. Also diese Grüngrasigkeit gibt es in guten biodynamischen Weinen nicht. Ja? Mhm. Also das ist was sehr qualitätsorientiertes. Da hat jeder so sein, ich würde nicht einmal sagen eigenes Rezept, sondern da geht viele biodynamische Weinbäuerinnen, die gehen nach dem Bauchgefühl vor, was sie glauben, was für ihre Lagen, was für ihren Stil von Wein das Richtige ist, so setzen die zu verschiedenen Zeitpunkten, in verschiedenen Durchgängen die biodynamischen Präparate ein. Mhm. Das ist sowas wie, mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein. Es ist wirklich das Tupferl auf dem I, sozusagen, um auch diese Persönlichkeit, Individualität in den Produkten, und das betrifft nicht nur Wein, sondern andere landwirtschaftliche Produkte ganz genauso, diesen persönlichen Touch zu geben. Mhm.
Ich glaube da auch, ehrlich gesagt, sehr, sehr dran. Wir haben ja auch den Hornmist, glaube ich, war das, haben wir auch probiert. Wir haben den gesehen, glaube ich, beim Vortrag, und angegriffen. Also das war für mich wirklich, wie du sagst, total kompostiert. So per se überhaupt kein Mist mehr an sich. Total spannend. Also ich glaube da total dran, dass das ein sehr guter Impuls sein kann. Das Dynamisieren, was du angesprochen hast, das ist in das Wasser. Das war ein Punkt, den ich noch nicht so ganz verstanden habe, das letzte Mal. Es wird ja auch, glaube ich, bei diesem Vorgang das Wasser in eine Richtung gerührt, gewisse Zeit, und dann auch abwechselnd dann wieder in die andere Richtung, also glaube ich abrupt dann gewechselt.
Genau.
Wieso macht man das genau?
Was wir auch noch nicht gesagt haben, man verwendet ja ganz kleine Mengen von diesen Präparaten. Ja. Im Fall von Hornmist sind das, man sagt ein Horn oder 100 Gramm pro Hektar. Eigentlich kommt es nicht auf die Menge drauf an, sondern wie auch zum Beispiel bei Homöopathika, ob man jetzt dran glaubt oder nicht, aber ja, ist es so, es kommt nicht drauf an, ob du jetzt 3 Kugeln nimmst oder 10 Kugeln nimmst, es geht um die Information. Dementsprechend ist es auch wurscht, ob du jetzt 100 Gramm nimmst oder 200 Gramm oder nur zum Beispiel 20 Gramm. Ne? Mhm. Und Wasser wird als Vermittler verwendet. Wasser ist ja super, weil man mit Wasser Informationen gut transportieren kann. Mhm. Ne? Also nicht nur geschmackliche Informationen, sondern auch Informationen. Mhm. Genau. Mhm. Wasser ist extrem empfänglich und gibt auch ganz gern diese Informationen an andere Dinge weiter. Deswegen wird das in Wasser gerührt, möglichst neutrales Wasser. Deswegen verwenden wir auch Regenwasser. Das hast du kurz vorher erwähnt. Mhm. Wir sammeln Regenwasser, das vorher, wo also der Staub vom Dach vorher wegdekantiert wird und so. Also erst nach ein paar Millimeter Regen wird das gesammelt. Dieses Wasser wird dann verwendet und etwas erwärmt, weil warmes Wasser natürlich besser empfänglich ist und besser wiederum diese Informationen auch abgibt. Das wird dann gerührt, wechselweise links und rechts. Ordnung und Chaos ist das System. Mhm. Die Ordnung deswegen, weil man produziert praktisch durch das Rühren im Wasser in einem runden Gefäß einen Trichter. Durch den Trichter konzentriert sich alles im Zentrum. Es läuft alles zusammen in der Mitte. Man kann sich das bildlich vorstellen, dass diese Information so richtig hineingesogen wird von dem Wasser. Mhm. Und es ist ja nicht nur der eine Trichter, der entsteht, sondern es sind ja abertausende kleine Quirl, die da im Wasser entstehen. Also diese Information wird dadurch, durch dieses Rühren, ganz gut aufgenommen in das Wasser, um es dann im Endeffekt wieder an den Boden oder an die Pflanzen weitergeben zu können. Und wechselweise wird gerührt, weil um neue Ordnung aufbauen zu können, braucht es immer das Chaos. Mhm. Es braucht immer, wie auch in der Natur, vorher Destruktion, um Konstruktion im Endeffekt wieder aufzubauen. Ne? Mhm. Es braucht den Winter, um wieder das Frühjahr, in das Frühjahr übergehen zu können, um wieder neues Wachstum machen zu können. Mhm. Das ist dasselbe Konzept beim Rühren. Es braucht also dazwischen das Chaos, wo sehr viel Luft, wo sehr viel Sauerstoff hineinkommt, verstehe, in das Wasser, wo alles kreuz und quer geht, um dann wieder den Trichter neu aufzubauen, um wiederum diese Information von Neuem aufnehmen zu können. Je öfter man das macht, man macht das so eine Stunde oder so, diese Rühren, desto besser wird diese Information der Präparate im Wasser manifestiert.
Ja, okay. Ja,
das ist das.
Find's sehr gut erklärt.
Okay.
Ich glaube, um genau dieses Thema mit dem Wasser noch ganz verstehen zu müssen, ich glaube, da brauche ich noch ein paar Jahre sozusagen. Aber ich finde, dass da einfach schon sehr viel schlüssig ist. Ja, ich glaube, dass da auch in dem Bereich deswegen auch, wie gesagt, diese Episode mit dir, weil du das eben, finde ich, sehr gut rüberbringst. Ich habe auch das erst mit diesem Vortrag teilweise auch gut verstanden, weil man auch in dieser Szene manche Sachen halt einfach falsch mitbekommt. Ja. Sehr viele in der Sommelier-Szene auch sehr voreingenommen an die Sache rangehen. Und deswegen, wie gesagt, da braucht man teilweise immer ein bisschen Zeit, aber je mehr und mehr ich damit auseinander oder konfrontiert bin, finde ich es ein sehr spannendes Thema. Ich hoffe, das ist auch für euch so, für die Zuhörerinnen. Wir kommen auch dann bald schon jetzt zu den spannenden, zum Abschluss, wie üblich in dem Podcast, zu den spannenden zwei Fragen. Da würde ich dich aber vorher noch bitten, wir haben ja noch einen letzten Ranker, dass wir den vielleicht noch zum Abschluss zu den Fragen noch probieren.
Okay. Ich habe noch einen Rotwein mitgenommen. Wir haben ja nicht nur die Weingärten im Kremstal, sondern auch in Neusiedlersee-Gebiet, in der Ortschaft Apethlon, wo wir großen Schwerpunkt auf Rotwein und da auf der Sorte Zweigelt haben. Mhm. Das große Glück, dass wir einen großen Anteil an alten Zweigeltreben haben. Mhm. Die ältesten Reben sind über 50 Jahre alt, also gar nicht wenig. Also wir haben einige Hektar, die über 50 Jahre alt sind. Und mir war es wichtig, einen Zweigelt mitzunehmen, weil Zweigelt ja ein durchwachsenes Image hat. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, Zweigelt, danke, mag ich gar nicht probieren. Mhm. Weil viele Zweigeltweine eher so, ich sage immer, Mickey-Maus-Weine sind, die überhaupt keine Tannine haben, wahnsinnig viel Frucht, vielleicht ein bisschen Restsüße, also so richtige 0815 Schüttweine, die eher belanglos sind. Oder dann gibt's manche, die versuchen halt, was möglichst Mächtiges draus zu machen. Weine, die dann fast ein bisschen wie kalifornischer Zinfandel schmecken. wir versuchen mit unseren alten Reben, haben wir das Gott sei Dank das Potenzial dafür, mit kleinen Erträgen Weine zu machen, die gut strukturiert sind, die nach wie vor typisch Zweigelt sind, aber auf eine sehr seriöse Art und Weise. Mhm. Nicht zu viel Holz. Ist zwar im gebrauchten Holz ausgebaut, aber eben nur gebrauchtes Holz, nach 1,5 Jahren unfiltriert gefüllt, ganz wenig Schwefel. Es braucht auch nicht viel Schwefel, um guten Wein zu machen. Wein ohne Schnickschnack, einfach, ja. Einfach Wein. Wein in, in Reinkultur, ohne irgendwelche besonderen Kennzeichen, sondern einfach eine. Wir versuchen Weine zu machen mit einer guten Harmonie, mit einer guten Struktur, interessante Weine, individuelle Weine. Mhm.
Genau. Es gibt, finde ich, jetzt immer mehr Weingüter, die versuchen, da sehr guten Zweigelt ins Glas oder in die Flasche zu bringen. Immer auch mehr teilweise Schaumweine, wie ich auch sehe. Mhm. Sehr spannendes Thema. Probieren wir mal den Zweigelt.
Ich vergleiche immer den Zweigelt mit der Sorte Gamay.
Ja.
Es gibt viele, viele Weine, Gamay-Weine am Markt, die, ja, sind Bullshit, mehr oder weniger.
Ja.
So 0815, total uninteressant. Aber auf der anderen Seite gibt es auch großartige
Stimmt.
Lagenweine, Reserveweine. Also Vorurteile ablegen und immer zumindest probieren.
Ja.
Das also ist total wichtig. Ja?
Genau, da gebe ich, also der erinnert mich sehr, das wollte ich vorher schon sagen, bevor du die Gamay angesprochen hast, aber es erinnert mich schon sehr an Lagen Beaujolais von der Stilistik her. Man hat nicht nur dieses Fruchtige, was der Zweig mitbringt, aber man hat so dieses leicht, manchmal kommt es mir so ein bisschen lakritzig, leicht rauchig vor, aber doch irgendwie sowas extra weg von der Frucht noch ein wenig, was das Ganze nochmal eine Spur komplexer wirken lässt. Aber ich finde den einen sehr attraktiven Zweigelt. Ja? Man trinkt Zweigelt manchmal zu selten, muss man schon
sagen. Also,
gut gemachten Zweigelt.
Mittlerweile gibt es ja Gott sei Dank doch ein paar wirklich sehr, sehr gute Zweigelt in Österreich.
Und wird wieder besser, ja.
Ja, und man ist genauso wie mit anderen verschriebenen Sorten, Welschriesling zum Beispiel. Was gibt es heutzutage? Doch ein paar wirklich grandiose Welschrieslinge. Ja. Ne?
Vor allem süß.
Nicht nur süß.
Ja, ne? Doch, gibt's süß. Große,
ja. Also muss ich sagen, das haben halt auch die biologischen und Biodynamiker irgendwo die Nase vorn für meinen Geschmack. Ne? Weil da die Vielfalt einfach sehr stark. Das sind dann überhaupt keine modernen Weine, sondern das sind auch eher die minimalistisch vinifizierten Weine, die dann sehr viel Ausdruck haben.
Ich darf dich die zwei berühmten Fragen noch fragen. Niki, wenn du ein Wein wärst, was wärst du für ein Wein?
Ich habe lange darüber nachgedacht, diese Frage. Du hast mir ja schon zukommen lassen, diese Frage. Ich bin selber so ein hitziger Typ, mir ist immer zu heiß.
Ne? Ja.
Also ich würde ganz gern in einer, wenn es jetzt um die Lage, es geht also vielleicht nicht nur um den Wein, sondern auch wo ich herstamme.
Ja.
Ja. Also ich würde gerne stammen aus einer schönen Lage, aus einer terrassierten Lage mit etwas Wald rundherum.
Ah, okay.
Ja, genau. Mhm. Eine Lage, die zwar schön besonnt ist, aber nicht zu hitzig ist.
Okay. Genau. Okay. Ja, cool.
Und also die Sorte spielt jetzt gar nicht so viel Rolle, würde ich sagen, wenn ich ein Wein wäre. Ich bin auch der Meinung, dass die besten Weine nicht allzu viel Sortencharakter haben oft. Mhm. Also je älter ich werde, desto weniger Wert lege ich auf Sortencharakter. Aber ja, durch diese durch diesen Wechsel, den es da gibt in solchen Lagen, die halt auch ein bisschen Wald herum haben, die einen sehr vielfältigen Boden haben, auch Wechsel zwischen Kühle und Wärme, gibt es oft sehr, sehr vielschichtige Weine. So ein Wein wäre ich gern. Mhm. Staubtrocken, cool. Gut strukturiert, nicht zu fett, ja.
Cool.
Genau.
Spannend. Ja, den würde ich trinken, auf jeden Fall. Cool, ja. Ja. Ja, und zur zweiten Frage, wie sieht die Weinwelt nach deiner Meinung in 50 Jahren aus?
Mhm. Ich glaube, dass sich wahnsinnig viel tun wird. Ich bin der Meinung, dass sich sehr viel von der Weinwelt in eine sehr handwerkliche Richtung entwickeln wird. Es wird sich vieles, was sich handwerklich nennt, in eine biologische, biodynamische Richtung entwickeln. Also eine sehr positive Entwicklung. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sich viel entwickeln wird, auch in eine industrielle Richtung, ne? Weil es nach wie vor vielen Menschen nicht so wichtig ist, diese Vielfalt, diese Individualität im Wein zu entdecken, sondern, wo einfach der Fokus woanders liegt, ne? Keine Ahnung, beim Flachbildfernseher oder großen Auto.
Also, ja. Keine Ahnung. Ja.
Okay. Wurscht. Oder man muss auch sagen, dass sich das nicht jeder leisten kann. Ist ja ein Luxusprodukt,
ja,
nach wie vor. Das muss man schon auch sagen. Ich glaube also, dass dieses Mittelsegment von Wein, das nicht genau deklariert ist, wegbrechen wird.
Ja, das heißt, du meinst die Kluft zwischen diesen zwei, also wirklich sehr handwerklichen, naturnahen Wein und sehr modernen oder technologisch produziert sozusagen,
genau,
dass es wieder stärker wird.
Mhm. Hat genauso seine Berechtigung, weil es ist besser noch immer die Leute trinken Wein als koffeinhaltige Limonade.
Ja, ja, das stimmt. Ja, zum Abschluss, der Peter hat das auch nochmal sehr cool, den Satz habe ich cool gefunden. Wenn Person einfach durch die Vinothek spaziert, und im Einkaufswagen sozusagen fünf verschiedene Weinstile von fünf verschiedenen komplett unterschiedlichen Weingütern im Wagen hat, ist das völlig okay, weil einmal trinkt er einen Wein mit dem besten Freund, der vielleicht gleich tickt, manchmal trinkt man einen Wein mit der Oma, die vielleicht noch anders denkt. Mhm. Wichtig ist nur, dass Wein drin liegt.
Genau, das ist wichtig.
Ja. Ich habe dir schon sehr viele Fragen gestellt, Niki. Mhm. Zum Abschluss haben die Gäste immer die Ehre, die letzte Frage zu stellen, wenn du noch eine mitgebracht hast.
Meine Frage ist, ich bin der Meinung, dass biodynamischer Wein leider viel zu oft als sogenannter Natural Wine oder Orange Wine gesehen wird.
Ja.
Ich bin da selber ganz anderer Meinung, weil ich glaube, also die Biodynamik ist einfach eine sehr, sehr gute, vielleicht die Art der zukünftigen Landwirtschaft. Aber ist das wirklich so, dass die Weinliebhaberinnen biodynamischen Wein, ist dieses Image einfach so da, so stark, dass biodynamischer Wein einfach drüber Wein ist und unfiltriert und ungeschwefelt?
Ich finde das eine sehr spannende Frage, muss ich sagen. Ich muss teilweise schon sagen, ja. Das aber aufgrund des fehlenden Wissens teilweise von diesen Leuten, die eben so denken. Mhm. Diese Begrifflichkeit, wie du gesagt hast, ist einfach auch schwer, finde ich vielleicht auch manchmal nicht richtig kommuniziert worden, von wem auch immer, aber dieses, was ist jetzt ein Natural Wine, was ist jetzt ein Orange Wein, ist alles das Gleiche, was ist ein naturnaher Wein, Low Intervention Wein, das ist ja alles, da gibt es so viele Begriffe, ich glaube, dass viele gar nicht wissen, um was geht es denn eigentlich. Ich habe manchmal schon das Gefühl, dass das schon noch einige so sehen. Ich habe auch manche Kollegen oder egal in was für einer, von welcher Seite, auch Freunde, die nichts mit Wein zu tun haben, dass sie diese Sprüche kennen, es wahrscheinlich eh auch. Ich will einen Bio-Wein, aber der nicht nach Bio schmeckt. Das finde ich auch immer schrecklich. Also für mich sind das zwar komplett getrennte Sachen, also die besten Weingüter der Welt, meiner und auch bekanntesten, was man so auch kennt, arbeiten biodynamisch. Man weiß es teilweise auch manchmal nicht. Ja. Egal, ob es Champagner oder Süßwein oder Rotweine aus dem Bordeaux sind, also, oder österreichische Top-Weißweine oder Rotweine. Ich glaube, dass da einfach, das dauert einfach noch ein paar Jährchen, dass auch diese Menschen wissen, um was geht's denn überhaupt wirklich. Ja, ich glaube, da hat auch sehr viel damit zu tun, dass es halt auch sehr viele Vertreter gibt, die biodynamischen Wein produziert haben, dass die eben auch solche Art von Wein, Natural Wein, Orange Wein produziert hat, dass auch vielleicht das so mit einspielt. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist sicherlich auch noch ja, dieses Wissen, was man noch vermitteln muss, um was geht's denn eigentlich. Deswegen, das ist vielleicht sicher mal ein kleiner nächster Schritt dieser Episode mit dir, dass wir vielleicht auch das so ein bisschen näher bringen, nochmal den jungen Sommeliers oder weininteressierten Personen, was geht's denn eigentlich wirklich. Ja? Großer Teil haben wir schon gesehen, Biodiversität, wenn man das so ganz kurz zusammenfassen kann. Und ja, ich glaube, das ist so der Punkt. Würde ich mal sagen. Danke für die Frage.
Ja, okay, ja. Wunderbar.
Ja, danke auch für die Zeit, Niki. Ich habe es sehr interessant gefunden. Wir könnten uns wahrscheinlich sicher stundenlang über das Thema unterhalten, bin mir sicher. Aber danke für deine Zeit, auch für die drei wirklich tollen Weine, die du mitgebracht hast.
Bitte gern.
Ich glaube, die findet man auch ja entweder bei euch beim Weingut oder im Onlineshop, wenn man die Lust hat, die Weine auch mal
zu probieren. Wir sind auch ganz gut bei österreichischen Wiederverkäufern da und dort vertreten. Wir sind Gott sei Dank auch dank unserer Wiederverkäufer vor allem im Westen von Österreich recht gut in der gehobenen Gastronomie vertreten und sind auch im Export ganz gut da und dort.
Ja. Cool, das heißt einfach die Flasche schnappen und probieren und dann sich das Bild selber machen.
Genau.
Cool, sehr cool.
Vielen Dank, war mir auch eine große Freude, da zu sein.
Cool.
Dankeschön.
Danke. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, servus.
Okay, bitte euch.